Mit dem Lied sind wir schon ganz dicht an unserem Thema heute dran, Leben im Krisenmodus. Bevor ich da einsteige, mir ist noch bewusst geworden, ich bin ja viel zu früh, habe ich Schluss gemacht mit dem, was ich über mich erzählt habe. Ich war noch zum Schluss die letzten fast 14,5 Jahre in Karlsruhe und da komme ich jetzt her und da gehören wir auch noch zur Gemeinde. So ist das auch abgehakt. Wir hatten ein Themenwochenende, das die Gemeinde mir vorgegeben hat, nämlich Gemeinde und Christsein im 21. Jahrhundert. Und wir hatten am ersten Abend darüber gesprochen, wie kann Gemeinde in unserer Zeit überhaupt existieren? Aufbruch Gemeinde, wohin müssen wir eigentlich aufbrechen und was müssen wir dafür aufbrechen, um überhaupt zukunftstauglich und zukunftsfähig zu sein, für Jesus brauchbar zu sein in der Zeit, die vor uns liegt. Das zweite Thema gestern, da ging es speziell um die Möglichkeit zu missionieren, zu evangelisieren. Wir haben den Auftrag, aber wir leben in einer Welt, die für den Begriff Rettung gar kein Verständnis hat. Kein Mensch will gerettet werden. Wovon, wozu, warum? Mir geht es doch gut. Also das Evangelium ist Kraft Gottes zur Rettung, doch keiner greift zu. Und welche Möglichkeiten wir dennoch haben, darum ging es gestern. Und heute spannen wir den Bogen noch mal etwas weiter. Als Einzelne und als Gemeinde sind wir immer auch Kinder unserer Zeit, leben in der Geschichte und müssen darin zurechtkommen. Im Hier und Heute, wie es nun einmal ist. Und das ist komplex. Ich werde das heute Morgen unter das Bibelwort stellen von Johannes 16, 33. In der Welt habt ihr Angst. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Ich finde das ein merkwürdiges Wort. Und die merkwürdigen Worte, die nicht sofort eingängig sind, sind oft die tiefsten und hilfreichsten. Wieso soll ich getrost sein, weil Jesus die Welt überwunden hat? Und was meint er überhaupt damit, dass er zurückgekehrt ist zum Vater und dass er jetzt den ganzen Mist, mit dem wir uns hier abplagen müssen, endlich hinter sich gelassen hat und davon entnommen ist? Oder wie ist es sonst gemeint? Und vor allem, wieso soll mich das trösten können? Um uns das klar zu machen, schauen wir darauf, dass das Leben komplex ist. Jeder von uns hat ein eigenes Päckchen zu tragen, ganz individuell. Das Lebensalter fordert uns heraus, unser Beruf, unsere Familie, unsere Gesundheit, 1000 Themen. Da will ich nicht näher drauf eingehen, aber mir ist klar, wenn ich jetzt mit dem Mikro mal rumginge, käme da jede Menge zusammen, was wir an Lasten auch in unserem Leben zu tragen haben und was uns Sorgen macht. Dazu kommt aber die größere Dimension, nämlich unsere Welt, die im permanenten Krisenmodus ist. Wir haben vielleicht gedacht, jetzt nach Corona, dann zieht das Gewitter vorbei und dann schalten wir wieder auf normal, aber das Gegenteil ist ja der Fall. Eine massive Weltkrise jagt die andere. Gestern ging es zuletzt noch mal um den Weltklimagipfel und die vielen Fragen, die sich damit verbinden. Ich will das jetzt alles gar nicht im Einzelnen auflisten, aber ich denke, wer einigermaßen Nachrichten mal verfolgt und in dieser Welt lebt, der weiß, dass es in der Politik, von der Innenpolitik bis zur Weltpolitik, von den Kriegen bis hin zur Wirtschaftslage und eben auch gerade in der Ökologie, in der Entwicklung des Klimas, gewaltige Probleme gibt, die sich auch alle immer mehr miteinander vernetzen. Ich tippe das nur an, weil ich denke, jeder von uns hat da so etliches gehört und hat da so sein Bild. Die Frage ist, was geht mich das eigentlich an? Kann ich nicht vielleicht sagen, ja, ich ziehe mich in mein kleines Feld zurück, es gibt ja auch so viel Schönes, ich gucke mir den Schnee an, ich gehe mal hier im Schwarzwald wandern und ansonsten, ich gucke gar keine Nachrichten mehr. Also es verwirrt mich alles nur. Ich und Jesus und die Natur, das reicht mir eigentlich. Ich weiß nicht, ob Jesus das gemeint hat. Er ist in die Welt hineingekommen, wollte Teil von ihr sein und er wollte in dieser Welt helfen und heilen und Perspektive ermöglichen. Er hat niemals zur Weltflucht aufgefordert. Wir müssen uns davor hüten, dass wir zu schnelle, zu einfache Antworten geben, sondern sollten gerade als Christen auch Gottes Wort ernst nehmen und tiefer hineinfragen, etwa bei der Stelle, die ich gerade genannt habe, wieso hilft mir das eigentlich? Also, was trägt der Glaube eigentlich aus in unserer Zeit, in unserer Welt? Und was macht den Unterschied? Wieso lebe ich als Christ denn anders? Wieso habe ich denn eine andere Hoffnung? Sehe ich mehr? Erhoffe ich mehr? Und das muss doch mehr sein, als dass ich die einfache Antwort gebe, Gott hat alles im Griff. Ich bin darüber gestolpert, als jetzt im letzten halben Jahr in der fortlaufenden Bibellese das Exil mal wieder dran war. Manche von euch werden das auch gelesen haben. Und da begegnet uns das Problem der langen Zeiträume. Also, der Knecht des Herrn, Nebukadnezar, hat im Jahr 597 das Volk Juda war es. Israel war schon längst in der assyrischen Gefangenschaft zerrieben, den Restbestand Juda in die babylonische Gefangenschaft geführt. Knecht des Herrn, im Auftrag Gottes, hier geschah Gottes Wille. So hat es der Prophet, vor allem Jeremia, immer wieder gesagt und deutlich gemacht. Gott hat immer wieder ermahnt und aufgerufen zur Umkehr, euch neu zu orientieren. Ihr habt mich gehört und jetzt macht Gott ernst. Er lässt euch in die babylonische Gefangenschaft führen. Wir spulen vor und entdecken viele Jahre später, dass ein neuer Knecht des Herrn, ausdrücklich so bezeichnet, Esra 1, Kyros, ein neuer Herrscher, der an die Macht gekommen ist, Perser inzwischen, Kyros, und er ermöglicht die Rückkehr nach Jerusalem ins Stammland, ins Stammgebiet und zunächst den Wiederaufbau des Tempels und der Stadt. Und als der Tempel endlich eingeweiht ist, da steht den Alten, die zurückgekehrt sind und den alten ursprünglichen Tempel noch gekannt haben, stehen die Tränen in den Augen wegen des kleinen Tempelchens, was da war. Das ist weit weniger als die Herrlichkeit des salomonischen Tempels vorher. Und inzwischen sind 70 Jahre vergangen. Und während der 70 Jahre haben die Leute nicht da gesessen und Gott gepriesen. Der Herr hat alles im Griff. Der Herr regiert, der Herr ist gut. Gott führt uns zu seinem Ziel. Sondern wir lesen, an den Wassern zu Babylon haben sie gesessen und geweint. Sie waren 70 Jahre lang verzweifelt. Selbst wenn sie vielleicht Jeremia noch im Ohr hatten, der ja auch noch Zukunftsperspektiven eröffnet hatte irgendwo. Aber von Gottes Gegenwart und Hilfe war in den 70 Jahren des Exils zunächst mal nichts zu spüren. Ja, sie sind aufgefordert worden, sich dort niederzulassen, am Alltagsleben teilzunehmen, der Stadt Bestes zu suchen. Aber da einen Glauben zu haben, oh, ich bin getragen, wir sind hier zwar gefangen und versklavt und haben nichts zu sagen, aber Gott ist groß, Gott ist da. Ich bin sicher, dass das an der Realität sehr, sehr weit vorbeigeht. Wir sind nicht im Exil, aber wir sind auch in einer Zeit, in der es ganz, ganz schwer ist, die Gegenwart Gottes im Alltagsgeschehen, in der Politik, im Handeln Russlands gegen die Ukraine, in den Vorgängen um Israel, im Sudan und so weiter, um da zu erkennen, er hat die ganze Welt in der Hand. Es ist alles wunderbar, Gott regiert. Also um das glauben und sehen zu können, gehört schon einiges dazu. Und jetzt nochmal die Frage, was trägt unser Glaube, dass wir wirklich begründet Dinge anders sehen und uns nicht nur sozusagen Mut zu singen, Gott ist da und mir geht's gut und Jesus liebt mich. Was haben wir zur Entwicklung dieser Welt und zum Leben in dieser Welt anderes zu sagen, als das, was sich jeder mit gesundem Menschenverstand und ein bisschen Lebenserfahrung nicht auch sagen könnte? Was ist da die spezifische biblische Botschaft eigentlich? Dass wir uns gegenseitig stützen sollen, dass wir uns einbringen sollen, investieren, damit es nicht noch schlimmer wird und so weiter. Das ist ja alles richtig. Aber der Kern, das Spezifische, glaube ich, muss doch etwas anderes sein. Und ich meine es gefunden zu haben in diesem Wort, das ich schon am Anfang gestellt habe. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Dazu muss man wissen, dass es im Neuen Testament zwei Begriffe gibt für das Wort Angst. Da ist einmal der biblische Begriff Merimna, der meint das subjektive Angstempfinden. Und das ist eine komische Angelegenheit. Jesus sagt, ihr braucht euch überhaupt keine Sorgen zu machen. Der Vater im Himmel weiß doch, was ihr braucht. Die Vögel unter dem Himmel werden satt, die Blumen auf dem Feld sind prächtig gekleidet. Ihr braucht euch keine Sorgen zu machen. Jeder Tag hat seine eigene Sorge. Und wenige Verse vorher lesen wir, dass wir beten sollen. Unser tägliches Brot gib uns heute. Eine völlig unsinnige Bitte. Unser tägliches Brot gib uns heute, wenn Jesus gleichzeitig sagt, der Vater im Himmel weiß es doch. Er ernährt sogar die Vögel unterm Himmel. Es macht deutlich, wie Jesus uns sieht. Wir haben unnötige Sorgen, weil wir Menschen sind und ganz mit uns beschäftigt sind und nicht über den Horizont hinausschauen können. Deswegen erlaubt er uns, ja fordert uns geradezu aus, mit dem ganzen Kreisen in unseren Gedanken, mit den Sorgen ums tägliche Brot, um die nackte Existenz zu Gott zu kommen. Und wenn es gut geht, entsteht darin das Wissen, dass all das in Gottes Hand ist. Meine Gesundheit, meine Zukunft, meine Finanzen und so weiter. Das ist spannungsvoll, es lohnt sich da nochmal reinzugucken. Machen wir heute aber nicht, sondern heute geht es uns um den anderen Aspekt. Es gibt objektive Bedrängnis, die durch die Umstände und die Gesellschaft von außen gegeben sind. Und darum geht es hier in Johannes 16. In der Welt habt ihr Bedrängnis, seid ihr in die Enge getrieben, habt ihr sehr, sehr eingeschränkte Bewegungsräume. Angst kommt von Enge, von Bewegungsunfähigkeit. Und Jesus sagt, so ist das. Und Jesus kommt nicht, um das wegzunehmen. Er nimmt nicht die Angst weg, dass wir jetzt auf einmal fröhlich leben würden, als gäbe es das alles nicht. Sondern der Trost setzt an anderer Stelle an. Also diese Tripsis, diese Bedrängnis, das ist, wird zum Beispiel auch gebraucht für die Angst, ich kenne das ja nur vom Erzählen, die eine Frau bei der Entbindung hat. Und sie denkt, jetzt, es geht nicht mehr weiter. Und dann ist das neue Leben da und dann denkt sie nicht mehr zurück an das, was gewesen ist, lesen wir in der Bibel. Bedrängnis wird gebraucht, dieses Wort Tripsis, für die letzte Bedrängnis in der Endzeit, wo das Volk Gottes bedrängt wird und wirklich keine Aussicht mehr hat. Da beißt die Maus keinen Faden von ab. So ist das. Und Jesus redet es nicht schön und sagt, ihr müsst es gar nicht so ernst nehmen, sondern er sagt, Tatsache ist, in der Welt seid ihr bedrängt und das ist hart, aber es gibt eine andere Perspektive. Ihr könnt getrost sein, ich habe die Welt überwunden. Was könnte damit gemeint sein? Wir leben in einem Kessel, ich habe das mal hier versucht grafisch darzustellen, in einem geschlossenen Kessel von Raum und Zeit. Den können wir nicht überschreiten, nicht durchdringen. Das ist uns gegeben, das ist unser Lebensraum. Wir haben so ein paar Stellen, ich sage mal, wo das Ganze für uns vielleicht so durchlässig wird, transparent wird, wo wir über die harten Fakten hinausgehen können. Zum Beispiel die Möglichkeit zu fühlen. Da freuen wir uns daran, dass es auch noch anderes gibt. Wir freuen uns an der Natur, wir freuen uns an gutem Essen, wir freuen uns an der Gemeinschaft, am Lobpreis und so weiter. Es tut gut einfach. Dann ist die Mauer nicht so hart, so schwierig. Oder wir haben diese Erwartung, dass es irgendwie in Zukunft besser wird. Also wenn wir jetzt die neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse und die Einsichten der Menschen umsetzen, dann wird es doch wahrscheinlich besser. Ein paar Konferenzen, ein paar Gespräche, vielleicht wird irgendwann der Krebs besiegt und viele Krankheiten sind ja schon besiegt worden. Also irgendwo diese Erwartung, dass da noch irgendwas kommt. Oder wir haben verschiedene Denkmöglichkeiten. Wir entwickeln Modelle, wie wir uns das alles erklären, wie wir umgehen können mit unseren Gegebenheiten in Raum und Zeit. Man kann da große Diskussionsrunden drüber machen. Man hat verschiedene Optionen, Alternativen und so könnten wir das uns vorstellen, so könnten wir das angehen. Und vielleicht hat man auch tatsächlich ein paar Handlungsoptionen. Jede Partei wird demnächst im Wahlkampf genau ihre Handlungsoptionen uns plakativ nennen. Wenn wir das tun, wenn ihr uns wählt, dann wird sich hier was verändern. Also das ist so ein emotionaler Horizont oder auch ein Erwartungs- und Handlungshorizont, der es uns ein bisschen erträglich macht. Nur was in den letzten Jahren und vielleicht auch Jahrzehnten passiert ist, ist, dass das immer weniger tragfähig und glaubwürdig ist. Ich habe da so versucht, so Wächter davor zu malen, die uns das einfach versperren, den Ausgang. Vier Wächter, da steht einer vor dem Aspekt oder vor dem Bereich des Fühlens. Und an das Fühlen, an die Stelle der vielfältigen Gefühle, ist zu einem Großteil eine kollektive Angst in der Gesellschaft entstanden. Heute Morgen habe ich es in Nachrichten noch gehört, wie viel Ängste bei Kindern da sind, die damit gar nicht umgehen können, in welcher Welt sie groß werden. Kann man das Kindern in der Schule vermitteln? Sollen wir zu Hause darüber reden, wie schlimm die Welt ist? Aber nicht nur Kinder. Lehrer und Eltern sind ja selbst ratlos. Also unsere Zeit ist oft beschrieben durch eine kollektive Verunsicherung. Wir wissen selbst nicht, wo es irgendwie hingehen kann. Kollektive Angst. Beim Erwarten ist vielfach inzwischen der Eindruck da, wir werden vertröstet. Also man hat uns schon so viel versprochen. Und wenn ich jetzt mal zurückgucke, es ist nicht besser geworden. Ich erwarte da jetzt nichts mehr. Ich sehe da auch keine Möglichkeiten, keine Perspektive. Und beim Handeln, also ich denke mal, gerade die Klimakonferenz hat es nochmal in einem kleinen Detail gezeigt, wie unfähig der Mensch ist, wirklich das Richtige zu tun. Niemals werden Menschen etwas Richtiges entscheiden zu ihrem eigenen Nachteil. Wie schwer ist das, den Deutschen Bundestag zu verkleinern, weil die Leute, die dann hinterher kein Bundestagsmandat mehr haben, das beschließen müssen. Wie schwer ist es in der EU, das Einstimmigkeitsprinzip, das die EU ruiniert, abzuschaffen, weil genau die Länder, die das beschließen wollen, das nicht wollen. Also unsere Welt ist so in sich verdreht, dass beim Handeln alles sich neutralisiert und am Ende auch das Gefühl der Ohnmacht und der Überforderung da ist. Und beim Denken, ach, es gibt so viele Meinungen. Ich gucke gerne politische Talkshows, höre mir das alles an. Ich gucke es wirklich gern. Aber man hatte den Eindruck, alles ist möglich und sein Gegenteil auch. Überzeugend ist nicht so richtig, es ist alles Meinung, alles Einschätzung. Aber eine überzeugende Konzeption ist nicht da. Das ist, ich weiß, es ist ein bisschen schwarz gemalt, karikiert, das ist die Welt, in der wir leben, die Welt aus Raum und Zeit und wir sind eingekesselt und kommen da nicht wirklich raus. Und jetzt sagt Jesus, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt aus Raum und Zeit überwunden. Ihr seid nicht länger fixiert auf diesen Kessel, ihr seid nicht eingeschlossen, sondern Jesus hat dort Tore geöffnet, eingebaut. Tore, die durchlässig geworden sind für seine Welt. Und das ist die Welt aus Jenseits und Ewigkeit. Ich will uns das erläutern und erklären und vertiefen. Also, wir leben in der Zeit, aber Zeit ist überhaupt keine Dimension bei Gott. Wenn ich etwas gewagt formulieren soll, dann sage ich, Gottes Zeitdimension ist die Ewigkeit. Passt schon nicht, weil es keine wirkliche Dimension ist, aber ich sage es mal so vereinfacht. Gottes Zeit ist die Ewigkeit und die ist weit größer als unser Lebenshorizont oder der Lebenshorizont. Horizont der Menschen. Und da kommen jetzt auf einmal durch Jesus Aspekte hinein, die wir so nicht haben. Anstelle des Denkens ist auf einmal Erkenntnis da. Biblische Erkenntnis. Das ist nicht theologische Arbeit. Ein Apostel Paulus, der sich an den Schreibtisch setzt und mal so ein paar Gedanken weiterführt und etwas erarbeitet. Er hat vieles durch Offenbarung bekommen. Wir haben die Botschaften, die Perspektive aus dem Alten Testament, den Schöpfungsbericht. Und da wissen wir etwas, was sich menschliches Denken nicht selbst sagen kann, auf das niemand kommen kann. Nämlich, es gibt diese Welt, weil Gott eine Welt haben wollte. Und es gibt uns Menschen, weil Gott Menschen haben wollte. Er hat uns geschaffen und er hat etwas mit uns vor. Er geht mit uns durch die Zeit. Er wird ein Mensch, um an der Zeit teilzuhaben. Das wissen wir nicht aus uns selbst. Innerhalb des Kessels ist es nicht erkennbar. Aber es ist Erkenntnis, die Gott schenken kann in Gestalt von Offenbarung. Und dann wissen wir, dass es durch diese Zeit hindurchgeht, durch den Kessel, und dass vieles kommen wird, das auch unser Leben belasten wird. Wir haben aber vor allem einen Ausblick in die Zukunft. Wir haben eine Hoffnung. Wir lesen in Gottes Wort, dass der Herr, der die Welt geschaffen hat und den Menschen geschaffen hat, einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen will und wird. Und er wird es tun, weil er es kann. Und er möchte, dass die Menschen, die hier schon im Kessel in Zeit und Raum gelebt haben, den neuen Himmel und die neue Erde besiedeln werden. Und wir wissen, das wird passieren, weil Gott Liebe ist und er die Menschen, die er liebt, dort haben will. Und weil er die Macht hat. Er hat eine Welt geschaffen durch sein Wort. Warum sollte er nicht eine zweite Welt schaffen können? Das können wir uns nicht selbst sagen. Aber diese Perspektive hat Jesus uns eröffnet. Er hat diese Welt, diesen geschlossenen Raum überwunden und die geschlossene Zeit überwunden. Und dann ergibt sich ein Strahl aus der Ewigkeit in die Ewigkeit hinein. Der geht mitten durch unsere Zeit hindurch und dann können wir manches deuten und verstehen. Das wird dadurch noch nicht schön. Wir wissen, dass vieles geschehen muss, dass Dinge ausreifen müssen, damit Gottes neue Welt kommt. Für mich ist das entscheidende Bild, der Schlüssel überhaupt zum Verstehen der Entwicklungen, das Bild von den Wehen. Wehen kommen und gehen wieder, sind in Schüben da. Da ist am Anfang etwas gesetzt worden, etwas gezeugt worden und nun wächst es heran und dann kommt neues Leben. Jesus, die Apostel, sie alle gebrauchen dieses Bild der Wehen, um das deutlich zu machen. Die neue Welt ist sozusagen im Bild gesprochen gezeugt durch das Kommen Jesu in diese Welt, damit etwas Neues gesetzt und das entwickelt sich jetzt, das wird bis hin zur Wiedergeburt der Welt, zur Palingenesis der Welt. Sie wird neu geboren werden. Und diesen Vorgang erkennen wir mitten im Kessel durch Wehen. Das Bild der Wehen macht deutlich, dass es immer wieder Phänomene gibt, die dann auch wieder in den Hintergrund treten, aber dass sie wiederkommen. Und zur Geburt hin werden sie häufiger, werden sie heftiger. Und dann ist das Neue da. So ist es auch mit unserer Geschichte. Natürlich gab es Kriege, Erdbeben und Katastrophen immer wieder. Aber was zu beobachten ist, ist die Verdichtung, die Häufung, die Stärke der Schmerzen dieser Welt. Ich gehöre nicht zu denen, die einen Endzeitfahrplan im Koffer haben und den werde ich jetzt gleich auch nicht hier entfalten. Mir geht es nur darum, deutlich zu machen, wir werden diese Welt nicht aus sich selbst heraus erklären. Und wir werden in dieser Welt auch nicht existieren können, wenn wir das nicht wissen, ohne jedes Detail erklären zu können. Wie im Exil, wenn man noch die Worte des Propheten Jeremia im Ohr hatte, die hatten die ja nicht in der Bibel dabei, aber vielleicht hatten sie davon gehört, dann wussten sie, dass Gott trotzdem handelt und dass Gott irgendwo weitermachen wird. Und sehr viel mehr haben wir auch nicht. Wir können das nicht alles erklären, was gerade passiert, wo der Zeiger auf der Weltenuhr Gottes steht, obwohl ich auch das Ticken deutlich lauter höre als früher. Aber wir wissen, es geht auf ein Ziel hin, das Gott gesetzt hat. Und das gilt genauso für das Jenseits. Da sind wir begrenzt, das ist unser Raum. Aber Jesus hat das Tor aufgemacht, dass wir auch Aspekte des Jenseits mitten in unserem Leben haben. Und das bedeutet, was die Hoffnung, die Angst angeht, dass an ihre Stelle Frieden tritt. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft. Warum? Weil er aus dem Jenseits kommt. Der Friede Gottes ergibt sich nicht, dass wir uns Bibelstellen gegenseitig vorlesen und dass wir uns herleiten, dass Gott doch treu ist und seine Welt nicht fallen lassen kann. Der Friede Gottes ergibt sich, weil der Heilige Geist aus der jenseitigen Welt in unser Herz hineinkommt, in unsere Welt hineinkommt und uns Überzeugungen vermittelt, die von außerhalb kommen, die außerirdisch sind, außerweltlich sind, außerhalb unseres Raums. Und dann kann man auf einmal ganz anders mit verschiedenen Dingen umgehen, auch gerade wenn Aspekte eskalieren. Ja, das ist alles noch schwierig, aber die Angst ist entmachtet, weil Gott höchstpersönlich durch den Heiligen Geist seine Präsenz immer wieder eintropfen lässt in dein und mein Leben. Und dann kann ich damit anders umgehen. Ich muss die Angst nicht verdrängen und sagen, ist alles nicht so schlimm, Jesus ist ja da. Ich kann sagen, ja, in der Welt bin ich bedrängt, hat Jesus schon gesagt. Aber jetzt spüre ich, dass er mit da drin ist. Und das geht auch in die andere Richtung, dass wir auf einmal aus dem Jenseits heraus Handlungsoptionen bekommen, die wir so nicht haben. Möglichkeiten sich auftun, die einfach von Gott geschenkt werden. Impulse aus dem Jenseits, das sind für mich zum Beispiel Wunder. Wunder ist ein großes Wort, ist eine große Hausnummer. Ich habe in meinem Leben so 3, 4 wirklich markante Wunder erlebt, aber ich baue mein Leben nicht von meiner täglichen Wundererfahrung auf, so nach dem Motto, unser täglich Wunder gib uns heute, damit wir weiter glauben können. Aber Gott gibt so etwas, ich nenne das so die Säulen einer Talbrücke, über die die Autobahn fahren kann. Ich habe starke Erfahrungen gehabt, von denen ich bis heute zehre und die mich auch den Alltag aushalten lassen. Also eine will ich nennen, ich bin jetzt im Ruhestand, jetzt kann ich mich hier outen. Ich war ganz schlecht immer in Sprachen. In der Schule konnte ich mit Fleiß mich einigermaßen da so bei Englisch, Französisch, Latein, hatte ich ewig Latein, großes Latin, konnte ich mich durchhangen oder konnte ich ganz ordentliche Noten bringen. Und dann bin ich zum Theologiestudium an die Ruhr-Uni nach Bochum gegangen. Griechisch ging auch noch, ist so ähnlich wie Latein, aber andere Buchstaben ist, aber die Logik, die Grammatik ist völlig anders. Und dann kam Hebräisch. Das ist gar keine Sprache, das ist eine Halskrankheit. Und da hatten wir auch noch so einen Professor, der brachte etwas damals total Modernes, Ganzheitsmethode, wir sollten die Sprache wie Kinder lernen. Der kam rein und sang ein Lied. Bezet Yisrael, Mihim, Mitzrayim, Bid, Yaakov, Mehe, Amloel. Und dann schrieb er an die Tafel, was wir gerade gesungen haben, sagte so, wir haben angefangen mit Bezet und guckt mal, so sieht das aus, was könnte das denn bedeuten? Und so machten wir Unterricht. Ich bin verrückt geworden. Ich brauche eine Grammatik, ich brauche ein Vokabelheft, dann kann ich mich mit Fleiß da einarbeiten. Das war gar nichts für mich. Wir schrieben Klausuren und ich immer so in der Preisklasse 5 plus, 4 minus, mal eine glatte 4 und so weiter. In der Zeit hat meine damalige Freundin, heutige Frau, mich getröstet, Händchen gehalten. Es gab so Vokabelmaterial vom Edelverlag, da hatte man 2 Bücher, eins mit deutschen Worten, eins mit Hebräisch. Sie konnte ja noch viel weniger Hebräisch als ich. Und dann hat sie gesagt, Nummer 137, habe ich mir angeguckt, was steht bei 137 für ein hebräisches Schriftbild. Und dann habe ich die deutsche Erklärung ihr genannt. Dann konnte sie gucken, ob ich das verstanden hatte. So habe ich das gemacht. Dann kam die schriftliche Prüfung und ich habe eine 4, vielleicht sogar eine 4 plus gemacht. Der Professor kam nur, hat nochmal über die Schulter geguckt und mir noch eine Vokabel gezeigt. Also ich glaube, das war eine 4 plus. Und dann kommt die mündliche Prüfung. Als armes Würstchen sitzt man dann da dem Professor und noch drei Assistenten gegenüber, die einen auseinandernehmen. Und da habe ich mein persönliches Pfingstwunder erlebt. Ich konnte den Text fehlerlos übersetzen, ich konnte alle Formen bestimmen, ich konnte alle Fragen beantworten. Ich habe die mündliche Prüfung mit 1 gemacht und habe in meinem Ordner heute noch ein Dokument, das keinen interessiert, dass ich mein Hebraikum an der Hohen Universität Bochum mit gut abgeschnitten habe. Trotz meiner Unfähigkeit. Der Nebel kam zurück. Ich habe hinterher mich schwer getan, dann auch weiterhin am hebräischen Unterricht teilzunehmen oder am alttestamentlichen Unterricht. Aber ich habe eins gelernt. Mit meinem Gott kann ich über Maul springen. Das ist für Gott kein Problem. Es ist ein Wunder, das mich in meiner Motivation, Pastor zu sein, ein Leben lang getragen hat. Und da gibt es noch, wie gesagt, 2, 3 andere. Aber Wunder gibt es auch als Kleingeld. Jede Gebetserhörung ist ein Wunder. Das Wunder ist nicht durch die Größe und durch das Aufsehenerregende geprägt, sondern dadurch, dass senkrecht aus dem Himmel ein Impuls kommt und etwas anders geschieht, als ich mir das ursprünglich gedacht habe. Gott hat Möglichkeiten, die kommen von außerhalb. Das ist was anderes, als dass ich mich durch Bibelverse selbst motiviere und sage, jawohl, da steht's und jetzt mache ich das, sondern ich spüre, Gott kommt hinein auf der Ebene des Handels, des Faktischen und gibt mir Möglichkeiten, die ich so nicht habe. Führung in unserem Leben geschieht so. Und jetzt haben wir hier diesen doppelten Einfluss, einmal was so das Fühlen angeht. Das Fühlen wird ersetzt durch den Frieden Gottes, der außerirdisch ist. Und das Handeln, unsere Handlungsoptionen werden ersetzt oder ergänzt durch die Möglichkeiten, die Gott aus seiner Welt heraus uns gibt. Jesus sagt, ich bin gekommen, um in eure Welt aus Raum und Zeit Tore einzuschlagen, durch die der Einfluss Gottes strömen kann. Seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Ihr lebt nicht nur in Raum und Zeit. Wenn ihr denn euch dafür öffnet, wenn ihr euch denn damit von Gott beschenken lasst. Also ich fasse es nochmal zusammen. Das, was an den Rändern unserer Möglichkeiten steht, sind eine neue Hoffnung, weil wir wissen, es geht weiter. Und eine neue Erkenntnis, ich weiß, woher ich komme. Ich weiß, warum es mich gibt. Ich weiß, dass Gott mich liebt. Und dann, also das ist der Zeitstrahl sozusagen, die Dimension der Ewigkeit und der Aspekt des Raumes aus dem Jenseits heraus. Da kommt der Friede Gottes in mein Herz und da kommen die Handlungsoptionen Gottes, mit denen ich leben kann. Wenn ich das alles zusammennehme, dann heißt es Reich Gottes. Das ist die Kernbotschaft des Neuen Testaments. Am Anfang, als Jesus anfängt zu predigen, wird seine Botschaft zusammengefasst in einem Satz. Das ist übrigens die gleiche Zusammenfassung, die schon bei Johannes dem Täufer zu lesen ist. Von da an fing Jesus an zu predigen. Und dann wird ein Nenner genannt. Was ist denn das Neue, was Jesus gepredigt hat? Die Botschaft, das Reich Gottes ist angebrochen. Da steht eine Perfektform. Das Reich Gottes ist näher geworden. Es ist präsent geworden, angebrochen, aber noch nicht vollendet. Wir beten weiterhin, dein Reich komme. Wir warten darauf, dass außerhalb von Raum und Zeit noch viel mehr auf uns wartet. Aber es ist angebrochen. Wir leben im Reich Gottes. Die Welt ist überwunden. Wir müssen nicht so leben, als gäbe es keinen Gott und als gäbe es keine Zukunft und als gäbe es keine Optionen. Das ist das, was uns trägt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Ich will das mal auf den Punkt bringen. Die Ewigkeit wird uns die Antworten geben, die wir so sehr herbeisehnen. Wir werden die Antworten hier nicht finden. Ich erwarte sie von keinem Menschen. Ich freue mich über jeden, der sich konstruktiv einbringt, über jeden Politiker, jeden Wissenschaftler, gar keine Frage. Wir haben die Aufgabe, in dieser Welt mit ihren Schwierigkeiten den Willen Gottes zu proklamieren und deutlich zu machen, wie Gott die Welt eigentlich gemeint hat. Und uns nicht zurückzuziehen, wohl wissend, dass wir das Reich Gottes hier nicht vollenden werden. Es ist angebrochen. Also die Ewigkeit wird uns die Antworten geben, auf die wir hier warten, die wir hier nicht finden werden. Und die Impulse aus dem Jenseits helfen uns, darauf zu warten und dabei zuversichtlich zu leben. In der Welt seid ihr eingeschlossen, habt ihr Angst, ihr seid bedrängt. Aber Leute, seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Ich habe mir im Internet ein T-Shirt gekauft, habe es aber nicht angezogen heute. Und da steht drauf, I've read the final chapter, God wins. Das bezieht sich natürlich auf die Offenbarung, aufs Buch der Bibel insgesamt. Ich habe das Schlusskapitel gelesen und da steht, Gott siegt. Gott wird gewinnen. Eigentlich darf man das ja beim Buch nicht machen, schon mal vorblättern und gucken, wie die Geschichte ausgeht. Bei der Bibel wissen wir das inzwischen, haben wir das gemacht. Das Schlusskapitel lautet, Gott siegt. Warum? Das habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. Denn in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Wir lassen das jetzt mal so einige Augenblicke stehen, sodass jeder noch mal es vertiefen kann, drüber nachdenken kann, drüber beten kann. Was bedeutet das eigentlich jetzt für dein und mein Leben? Was bedeutet das, wenn das wahr ist? Und dann will ich mit uns beten. Jesus, ich danke dir, dass du in die Welt gekommen bist, einer von uns geworden bist, das alles durchlebt hast, was wir auch durchleben. Wir feiern das ja demnächst, wenn wieder Weihnachten ist und wir daran zurückdenken, wie du den Himmel verlassen hast. Und du weißt, dass zu unserer Existenz vielerlei Nöte und Probleme gehören, dass wir uns überfordert fühlen, aber auch, dass wir grundsätzlich in den Grenzen von Raum und Zeit nicht klarkommen alleine. Und nun bist du nicht nur gekommen, um uns für den Himmel zu retten und einzuladen, die Ewigkeit bei Gott zu verbringen, sondern auch im Hier und Heute auf deine Impulse aus dem Jenseits und aus der Ewigkeit zu achten. Danke, dass wir im Reich Gottes leben können. Öffne uns die Augen dafür, hilf uns, das umzusetzen und ernst zu nehmen. Gib uns die Kraft dazu, und hilf uns auch, uns gegenseitig immer wieder zu erfreuen mit Zeichen, die deutlich machen, dass das Reich Gottes bereits jetzt da ist, dass du schon jetzt regierst, mitten in all dem, was uns runterreißen will. Ich danke dir für das Privileg, dass du den Kessel aus Raum und Zeit aufgebrochen hast und wir schon jetzt in deinem Reich, wo Ewigkeit und Jenseits angebrochen sind, leben dürfen. Amen.
Ja, vielen Dank, Wolfgang, für die Predigt, für die ermunternden Worte. Wir möchten dir Danke sagen, vielleicht kommst du nochmal nach vorne, für die Tage, die du hier warst, für die Tage mit deiner Frau, auch die du hier warst. Wir haben hier einen Kalender für nächstes Jahr. Aha. Und ein bisschen was Süßes, dann, ja.
Kommt ja auch gut nach Hause.
Genau.
Vielen Dank.
Ja, du hast ja gesagt, du bist noch hier beim Mittagessen. Genau, also es gibt nachher noch Gelegenheit, mit Wolfgang direkt auch ein paar Worte zu reden. Ja, wir sind am Ende unseres Gottesdienstes angekommen. Ich denke, wir können jetzt das Abschlusslied singen.